Hallo Simon.
Hallo Ole, wo erreiche ich dich?
Du erreichst mich in Armlänge neben dir.
Oh mein Gott, wir sind im selben
Raum.
Das ist so schön.
Es ist wirklich schön.
In einem sehr schönen Raum sogar.
Wir sind im Hotel.
Wir sind in einem Hotel und zwar am Bebelplatz.
Ja, weil Simons Papa hat Simon eingeladen für so schöne Dinge gemeinsam tun und sich mal ordentlich gönnen in einem hübschen Hotel.
Das ist vollkommen korrekt. Mein Papa hatte mir im vergangenen Jahr gesagt, dass wenn meine Masterarbeit abgegeben und quasi bewertet ist, dann schenkt er mir bzw. uns beiden 2 Nächte im Hotel der Rom. Das ist ein sehr gutes Hotel am Bebelplatz unter den Linden in Berlin. Und da sind wir momentan. Wir haben, also nicht wir beide, du und ich, sondern mein Papa und ich. Und wir haben jetzt schon eine Nacht hier verbracht. Heute Abend gehen wir ins Berliner Ensemble und lauschen Michel Friedmann.
Ich würde sagen, das ist sehr aufrechter Demokraten-Code.
Michel Friedmann ist ein aufrechter Demokrat. Und dann nächtigen wir hier noch eine Nacht und morgen geht es dann zurück ins schnöde Leben. Aber heute sind wir hier und wir gucken über die Dächer von Berlin, während wir diese Zeilen sprechen.
Ja, ich war jetzt auch in Hotels unterwegs oder in einem Hotel unterwegs, weil ich kam jetzt von der Buchmesse in Leipzig. Da war ich jetzt am Wochenende, also heute ist Montag, als wir das aufnehmen. Und es war auf jeden Fall, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr viel. Zu viele Menschen, zu viele geatmete Luft, zu wenig natürliches Licht. Also ich bin nicht so ein Fan, wenngleich ich auf der Buchmesse sehr, sehr schöne Veranstaltungen hatte. Ich meine, ich habe jetzt ja am Donnerstag meine Buchpremiere, aber eigentlich war ja das erste Mal sprechen über das Buch schon jetzt auf der Buchmesse am Start. Das ist ein bisschen so ein geschützterer Raum. Da kommen jetzt zwar viele Leute, aber ne, es ist nicht so in dieser Weise zugänglich wie jetzt einfach eine Veranstaltung in der Stadt. Und das war sehr besonders.
Ja.
Aber ich habe richtig gemerkt, ich habe total Bock, über meine Themen zu sprechen. Und ich stehe einfach wahnsinnig gerne auf Bühnen. Und ich war super aufgeregt. Und normalerweise habe ich nicht so ein Lampenfieber, einfach weil ich, ne, ich bin halt eine Bühnensau, alles gut. Aber das war schon irgendwie was Besonderes. So das erste Mal so richtig öffentlich auch Reaktionen mitbekommen und so. Puh, war krass. Und wen ich auch getroffen habe, ist Sophie Passmann. Die hatte ja wirklich viel zu tun. Also ich hatte die am Abend kurz gesehen, da hatte die eine kurze Lesung gehabt und ich habe sie so ein bisschen abgefangen. Wir haben noch eine Zigarette zusammen geraucht und die hat halt einfach 2,5 Stunden signiert, schon an dem Nachmittag.
Krass.
Und das ist halt insane und auch jetzt noch dann auf dieser Abendveranstaltung nochmal 1/2 Stunde und das waren ja nur die Leute, die da waren, die reingepasst haben in den Saal. Also wenn du so fame bist wie Sophie, das ist schon, das ist schon eine andere Hausnummer. Und ja, ich hatte letztes Mal angekündigt, dass ich gerne über Sophie reden möchte. Ich meine, ich war halt ja dann vor, keine Ahnung, 1-2 Wochen eben bei dieser Book-Launch-Party von ihrem Buch. Und einen Tag davor war ich auf der Book-Launch-Party von Shada Kurt. Und ich fand es so lustig, weil Shada Kurt ist halt einfach eine politische Autorin, die ja einfach mittlerweile sehr, also sehr, sehr weit links positioniert ist. Und entsprechend waren auf dieser Book-Launch-Party halt relativ viele
Linke
Genossinnen und Genossen, möchte ich mal sagen.
Aufrechte Demokraten.
Aufrechte Demokraten. Und
aufrechte Sozialdemokraten.
Ja, aufrechte Sozialdemokraten, genau. Und bei Sophie Passmann war es halt so, dass ihre Party mitgesponsert war von MAC Cosmetics. Also ich habe auch so einen Booklet, Case, keine Ahnung, wie man die nennt. Also wenn du so ein Buch geschickt bekommst als Buchbloggerin, dann ist das manchmal mit so Goodies. Und da war dann so ein Tanktop drin, wo ich glaube Female Main Character drauf stand und halt Sophies Lip Liner Linie und Lippenstift Linie, die sie mit MAC zusammen rausgebracht hat. Und in dem Buch
ist eine Make-up Linie.
Mhm.
Wow.
Und in dem Buch, also in dem, das ist ja ein Hardcover und da gibt es ja diese, ich hätte jetzt nochmal googeln müssen, wie diese Fachtermini heißen, also die Seite, die auf den Buchdeckel geklebt ist, die ist oft einfarbig, irgendwie so ein bisschen oder weiß oder bunt, aber in ihrem Fall ist es eine Fotografie und da sieht man auch nochmal, glaube ich, so ein Stift von MAC Cosmetics drauf.
Mhm.
Und ich finde es interessant, weil auf der einen Seite könnte man ja denken, voll zu verteufeln, also ne, sich hier einen wegsponsern lassen und so, und dann dachte ich mir, ja. Also früher hat man gesagt so, nee, Privatfirmen, alles scheiße. Dann kamen die alle so in diesen Hochphasen von so Identitäts- und Corporate Culture mäßig und jetzt wird irgendwie die Vielfalt gefeiert und dann haben die das alles finanziert und irgendwie die Pride-Züge durchgesponsert und dann waren alle so, ja, cool, ist schon ganz nice, aber auch extrem nervig und verbessert das Ganze. Und jetzt muss sich einfach alle Firmen wieder zurückziehen und die Rolle rückwärts wirklich in einer Geschwindigkeit da ist, wie ich also sie nicht für möglich gehalten hätte. Ja. Also ich wusste, sie kommt, aber nicht so schnell. Ist man fast wieder auf dem Punkt, wo man sagt so, ja,
ach, schön.
Ich meine, bitte, ja. Sponsert von mir aus so viel Spaß, Mann. Also was soll das?
Mhm.
Und ja.
Und damit schalten wir in unsere Werbepause. Dies ist die erste gesponserte Aufrechte Demokraten-Folge.
Warte mal, von was?
Wir danken unserem Sponsor Palantir.
Das wäre so witzig.
Palantir könnt ihr eure Familienmitglieder noch effektiver verfolgen und überwachen. Ihr habt Sorge, dass euer Mann euch betrügt? Ruft Palantir an.
Okay, wir stoppen das an dieser Stelle.
Okay.
Mhm. Ich würde wahrscheinlich nur, also wenn ich schon für böse Konzerne Werbung machen würde, dann wahrscheinlich nur für Coke Zero und Marlboro Gold.
Mhm.
Aber egal, let's not go there. Obwohl,
aber ganz kurz, hast du für dein neues Buch auch ein Goodiebag? Gibt es da ein Goodiebag?
Nee.
Mm-mm. Aber was wäre da drin?
Coke Zero und Marlboro Gold.
Okay.
Ich habe keine Ahnung.
Fair enough.
Also ich habe mir darüber tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Eine Goodiebag. Nee, ich weiß nicht. Nee, kann ich jetzt nicht. Ich bringe für die nächste Folge ich einen fiktiven
Bringst
Goodiebag.
Bringst du mir eine Goodiebag mit?
Ich bring dir eine Goodiebag mit. Gut. Perfekt, machen wir so. Und es war eigentlich, also weil, ich wollte kurz noch über Sophie Passmann sprechen, über das Buch auch de facto, weil es war so witzig, weil du hast mich irgendwie dann auch gefragt, so wie heißt das Buch nochmal?
Ja.
Und ich habe gesagt, darf sie das?
Ja.
Also stimmt gar nicht. Darf sie das? War ein feministischer linker Podcast von Nicole Schöndorfer, die ist aber. Also der Gehirn ist wirklich komplett zerschreddert über Nahost. Also das war wirklich, das ist wirklich auch kein Spaß mehr.
Ja.
Also, ja.
Das war mir gar kein Begriff, ehrlich gesagt.
Die hat einen super erfolgreichen Podcast. Also, aber vor 3 Jahren hat sie das dann beendet, nachdem die wirklich einfach komplett, egal. Also das war nicht Palästina-solidarisch, das war wirklich,
darüber hinaus.
Ja, das war noch nicht mehr darüber hinaus, das hat einfach damit nichts mehr zu tun.
Okay.
Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich gesagt, so darf sie das, heißt Sophie Passmanns Buch.
Ja.
Und dann so, hä, war das nicht, sie darf das? Das fand ich irgendwie so gut, weil das wäre auch ein geiler Titel gewesen für das Buch.
Sie darf das.
Ja. Aber der Titel ist nach wie vor.
Und damit kündige ich mein neues Buchprojekt an. Er darf das.
Er darf das, ja. Nee, ja. Wie kann sie nur?
Wie kann sie nur? Okay,
ja.
Gut.
Und ich denke, sie hätte auch schreiben können, sie kann.
Mhm.
Ja? Weil, ich muss ehrlich sagen, ich fand es richtig gut. Ich werde jetzt schon mal das Fazit vorwegnehmen.
Okay.
Ich habe es richtig gerne gelesen. Und das finde ich auch deshalb wichtig, weil ich hatte ja ihr altes Buch Pick Me Girls auch rezensiert. Und es war ja keine besonders gute Rezension. Also, ich war schon relativ hart, aber trotzdem zugewandt. Also ein bisschen der Take war ja, dass hat dann über diese Zitatkacheln wurde so gestritten. Und mein Take war halt, das sind die interessantesten Stellen in ihrem Buch. Und ich habe eher andere Stellen, also die gerade nicht diskutiert wurden, fand ich eher ein bisschen müde, ein bisschen, weiß ich nicht, uninspiriert, hat mir nicht so gefallen. Und damals hat Sophie auch auf meine Kritik reagiert. Sehr konstruktiv, sehr zugewandt und so. Es war wirklich ein guter Austausch. Und ich finde, das spricht auch erstmal für eine Autorin. Ich finde, dass Buchkritiken, gerade wenn sie nicht nur gut ausfallen, in einer Phase oft kommen, in dem das Buch frisch veröffentlicht wird. Und das sind ganz verletzliche Phasen. Also ich kann total verstehen, dass schlechte Kritiken oder nicht so, na, wohlwollend war sie schon, aber nicht, also nicht gute Kritiken total tief treffen können.
Ja.
Und dass sie dann aber so die Kontenance bewahrt und einfach sieht so, hey, hier sind einfach faire Punkte gemacht worden. Ich sehe sie nicht so, weil das war das Beste, was ich in diesem Augenblick hätte schreiben können. Aber so, I see you, you see me. Und das war voll, fand ich voll respektvoll und gut. So. Und deswegen, ja, habe ich ihr gedacht, ich lese ihr ihr nächstes Buch auf jeden Fall jetzt auch. Und jetzt im Zuge des Podcasts wird auch die nächste Rezension dann mit rauskommen, wo ich es nochmal in Kurzfassung bringe. Und was man bei Sophie Passmann auf jeden Fall merkt, ist, dass sie ein sehr starkes Selbstverständnis auch als Autorin hat. Es ist eine Autorin, die auch liest. Es gab jetzt in den letzten Wochen im Internet so ein paar Meinungen und Artikel, glaube ich, der dann rumging, wo ein bisschen geblamed wurde, dass Leute, die auf Substack schreiben, oft halt ganz viel schreiben wollen, aber nichts lesen. Und dass ja eben eine Autorinnenschaft von Leuten, die einfach nicht lesen, einfach schwierig ist, weil es halt ein übertriebenes Sendungsbewusstsein ist und man dabei über ganz viele Leute hinweggeht, die vielleicht Ähnliches oder Gleiches schon viel besser gesagt haben. Und ja, das muss nicht unbedingt sein. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass Leute erstmal ein bisschen innehalten und zuhören, bevor sie selber einen Take ins Internet oder in ein Buch oder in einen Blog oder sowas hauen. Aber bei Sophie Passmann ist das auf jeden Fall nicht zu spüren. Man merkt, dass sie sehr, sehr viel liest und auch sehr gerne und gut schreibt. Und wenn man jetzt so sieht, wie die Kritik über Sophie Passmann war, dann war das normalerweise so ein Ding, so, ja, hä, Sophie Passmann schreibt immer über Sophie Passmann, dreht sich nur um Sophie Passmann, Sophie Passmann, Sophie Passmann, Sophie Passmann. Und ich denke mir so, ja, also erstmal, also kann ich verstehen, dass es auch eine Kritik sein kann. Und in der Tat war es ja so, dass bei Sophie Passmann in den vergangenen Büchern auch immer wieder ihre Vergangenheit aus ihren Teenagerjahren so verarbeitet wurde oder vielleicht auch ausgeschlachtet wurde, sag ich jetzt mal. Und das war auch deshalb so ein Verkaufsschlager, wie ich finde, weil sie halt unglaublich relatable ist. Also sie hat auch so in einem persönlichen Kontakt so überhaupt keine Star-Allüren. Also ich habe noch nie mit Sophie zusammengearbeitet, aber wie ich sie so in einem direkten Kontakt mit Leuten erlebe, finde ich sie wahnsinnig zugewandt und bodenständig. Und da habe ich schon ganz andere Leute erlebt. Also auf der Buchmesse, das war wieder so eine typische Situation im Backstage, da war dann, ne, wir waren dann abends gelesen bei der Litpop, das ist so ein Format, wo dann ganz viele Autorinnen eben halbstündig lesen und also bis mitten in die Nacht, also bis 12, 1 Uhr. Und dann haben die aber auch noch immer so DJ und Musik und da war so eine Band, Only the Poets oder so. Ich kannte sie nicht. Ist auch völlig egal. Ja. Auf jeden Fall hatten die einen abgegrenzten Backstage und ich habe das nicht gecheckt, dass es ein abgegrenzter Backstage ist. Ich dachte einfach, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, für so Technik, Abstellraum und Maske und da oben war noch ein bisschen Buffet. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie zwei Teile, weil unten war ein bisschen vollgestellt. Und ich wollte einfach wie immer meine Coke Zero trinken und unten gab es nichts mehr. Bin ich hoch an den Kühlschrank, kurz geguckt, hab kurz an die Seite geschaut. Da standen halt ein paar Leute rum. Ich dachte, das wäre Technik, war aber wohl die Band. Und dann bin ich wieder runtergegangen. Und direkt danach, so richtig passive-aggressive, kam dann so einer von der Band und hat dann einfach so diese Bürowände, weißt du, wo du dann so DIN A2 oder was das ist, also so großformatige Poster anhängen kannst, diese komischen Formen von Großraumbüro Präsentationswänden, wo dann eben drauf stand, dass das der Backstage nur für die Band ist, hat er dann einfach so vor die Treppe geschoben. Und ich war so, willst du mich hier gerade verarschen? So, ich kenne euch noch nicht mal. Wir arbeiten hier alle. Also, weißt du, so dieses völlig unnötige, ich bin was Besseres als ihr, weil wir bekannter sind. Und man denkt sich so, komm Leute.
Also ich kenne die Band auch nicht, aber ich kenne Ole Liebel.
Ja.
Von daher hat sich geklärt, wer bekannter ist.
Ich hätte gerne so eine Gegentrennwand gehabt. So.
Nur Backstage nur für aufrechte Demokraten.
Ja. Oder nur für Autorinnen so ungefähr. Nur für echte Powers so ungefähr. Also ja.
Habt ihr schon mal ein Buch angefasst?
So ungefähr. Und jetzt ist es aber so, also wenn so wie bei Sophie Passmann diese Relatability, die sie aufgrund ihres Charakters, aber vielleicht auch aufgrund ihrer Vergangenheit hat, so ein Teil ihrer Brand ist, dann frage ich mich schon, was passiert, wenn sie halt, und das ist ja mittlerweile passiert, in Bekanntheitsgrade aufsteigt und auch entsprechende Medienkooperationen und Unternehmenskooperationen, die sie in ihrem sozioökonomischen Status in eine Gesellschaftsschicht befördern, die einfach nicht mehr relatable ist zu einem Großteil der Menschen, die sie hören. Und das ist ja eine wichtige Frage. Also was passiert, wenn du eben auf einer literarisch-biografischen Arbeit aufbaust und diese Biografie aber abgearbeitet hast? Und das merkt man in ihrem neuen Buch an. Also sie geht nicht mehr in diese Vergangenheit zurück. Und da finde ich, ist was sehr Schönes passiert. Nämlich Sophie Passmann ist sich total treu geblieben. Also sie ist wirklich konsequent in dem, was sie tut. Sie hat einfach gemerkt, Relatability ist die Brand. Und wie kann ich mich relatable machen? Ich stelle mich immer wieder in meiner Position in Frage. Und wenn meine Vergangenheit fertig ist, und die ist für sie fertig, offensichtlich mit diesem neuen Buch, dann bleibt nur eins, der Sprung in die totale Gegenwart. Also, dieses Buch behandelt sie als Frau im Internet, in der Öffentlichkeit, mit der großen Öffentlichkeit, die sie hat. Es behandelt sie als Popkulturkritikerin, die sie ja ist, aber auch als Pop-Phänomen, die sie zumindest für den deutschsprachigen Raum ja auch ist. Also sie ist ja Teil dieser Celebrity-Culture und ist eben genauso bekannt wie viele Stars, über die sie schreibt, also jetzt ja. zumindest in dem deutschen Raum. Ja. Also die meisten Leute haben Sophie Passmann gehört. Sie ist natürlich jetzt nicht Billie Eilish oder so, mhm. aber ich würde sagen, dass sehr viele Leute, die Billie Eilish kennen, also zumindest die im deutschsprachigen Raum agieren, ja. auch Sophie Passmann kennen. Also das meine ich jetzt mit diesem...
Also sie ist auf jeden Fall bekannter als Only the Poets.
Sie ist auf jeden Fall bekannter als Only the Poets. und ja... Ich meine, dann sprichst du halt eben auch, ich meine, es geht dann um Taylor Swift und eben Billie Eilish und Lana Del Rey und Hailey Bieber und Nara Smith und über Gilmore Girls spricht sie und Schokolade zum Frühstück und Barbie und die Filme von Sofia Coppola, also was man ja. sich alles so vorstellt, also im weitesten Sinne Popkultur und so. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, also ich lese das als eine Person, die wirklich ein so extrem niedriges Popkulturwissen hat, was vielleicht auch ein bisschen mit der Sache zusammenhängt, dass ich keine Songtexte kann. Mhm. Und ganz viel über Popkultur läuft über Songtexte.
Mhm.
Ich bin schon ziemlich gay, aber wenn in einem Club Toxic läuft von Britney Spears, kann ich mir Refrain nur lalala mitsingen. Also das ist das Maß an Unkenntnis von Refrains. Es ist wirklich.
Ich finde, das grenzt an Queerfeindlichkeit.
Ich meine, ich gebe das jetzt hier öffentlich bei einem Podcast zu.
Ja.
Quotet mich so, cancelt mich, mhm. aber es ist wirklich. Es ist anders,
ja.
sag ich jetzt mal. Und dann lese ich halt dieses Buch, was sich nur um Popkultur dreht. Und ich beschäftige mich auch sehr wenig mit Popkultur. Deswegen fand ich diese Analysen auch interessant, weil ich sie halt so gar nicht kenne. Und ich musste tatsächlich an Marcuse denken, diesen Vordenker der
Herbert Marcuse,
kritische Theorie, Philosoph, der sich sehr viel auch mit so revolutionären Linken in Deutschland auseinandergesetzt hat und da irgendwie Impulsgeber war für viele wichtige Dinge. Und der hat einmal gesagt, dass avantgardistische Literatur den Bruch mit der Kommunikation kommuniziert. Also es gibt eine Kommunikation, eine Sprache, auf die wir uns alle geeinigt haben, und eine avantgardistische Sprache schafft es, die vielen Missverständnisse, die überall entstehen, die Grenzen vielleicht auch dieser Kommunikation ganz klar aufzuzeigen und transparent zu machen. Und eine ähnliche Beschreibung von so Grenzverschiebungen oder so Bewegungen an der Oberfläche, die ganz fein sein können, wie so Haarrisse, sag ich mal, im System, ist, finde ich, auch was eine popkulturelle Analyse ganz gut kann. Weil das sind ja erstmal nur so, also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, das ist alles jetzt irgendwie so Industry Plans, alles nur Marketing, alles nur irgendwie eine große Geldmaschine, und wir brauchen jetzt immer so Hype-Cycles, damit neue Dinge verkauft werden, und das stimmt auch irgendwo. Aber die Aufgabe von einer Popkulturkritik, wie sie auch von Sophie Passmann geleistet wird, ist eben, sehr, sehr genau hinzuschauen und nicht zu sagen, okay, jetzt kommt hier einfach die nächste Popband und löst irgendwie die alten ab, sondern so diese sanften Verschiebungen von Ästhetiken zu beschreiben und auszuwerten, wie so Seismographen, weißt du, wo du einfach merkst, okay, man hört nur so ein, sieht nur so ein Zittern in der Erde, aber irgendwo war halt ein Erdbeben und gleich kommt der Taifun. Also das können manchmal auch so Vorboten sein von größeren Entwicklungen. Und ich glaube, dass Sophie Passmann das wirklich sehr, sehr gut kann, diese feinen Verschiebungen zu sehen, zu beschreiben und irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich verstehe am Ende nicht immer, was das soll. Also das ist vielleicht auch, weswegen mir Popkulturkritik so ein bisschen schwerfällt, weil mir so ein bisschen dann so die politische Tiefe dann nochmal fehlt. Also das nochmal runterzuschrauben, nochmal geschichtlicher zu sehen. Aber das kann ich jetzt auch von einer Popkulturkritik, glaube ich, so nicht erwarten. Und dann sehe ich aber einfach nur, dass sie sich trotzdem, also, und ich würde sagen, zu dieser politischen Analyse gehört auch ein großer Mut, also die so zu leisten. Aber was bei Sophie Passmann passiert und was ich auch auf eine gewisse Weise mutig finde, ist, dass sie sich in dieser totalen Gegenwärtigkeit auch der Vergänglichkeit verschreibt. Also dieses Buch wird in einem Jahr niemand mehr lesen. Nicht, weil es ein schlechtes Buch ist, sondern einfach, weil ganz viele von diesen popkulturellen Phänomenen dann einfach, die sind halt durch. Also die Effekte, die sie dann haben auf andere Kulturen und andere Popkulturen und vielleicht auf größere gesellschaftliche Bewegungen, die werden sich dann zeigen und dann wird wieder über sie geschrieben. Aber niemand wird auf dieses alte Buch zurückgreifen.
Ja.
Und das finde ich irgendwie krass, weil dieses Thema der Vergänglichkeit ist ja etwas, was Sophie Passmann in ihrem Buch immer und immer wieder aufgreift. Also die Vergänglichkeit von Schönheit, die Vergänglichkeit von Girlhood, die Vergänglichkeit von eine Person in der Öffentlichkeit sein, die Vergänglichkeit von einer Frau in einer sexistischen Gesellschaft zu sein, die Vergänglichkeit von Pop oder von Popkultur oder auch die Vergänglichkeit von Popkulturkritik. Das heute alles so in diesen Eras gedacht wird, was auch in einem Teil von ihrem Buch auch markiert wird. Und dass sie das eben verknüpft mit so einer sehr, wie sie sagt, auch weiblichen Erfahrung, dass man die ganze Zeit einem Ideal nachrennt, was aber nur daraus besteht, jemand anders zu sein, als man ist. Und deswegen habe ich auch dieses Marcuse-Zitat so genannt, weil sie spielt die ganze Zeit so in der formalen Struktur ihres Buches, in der Auswahl ihrer Themen, in dieser Gegenwärtigkeit und ja einfach auch in ihrer Entwicklung als Autorin die ganze Zeit eben mit diesem, was ich jetzt mache, ist eigentlich schon wieder, also der Moment ist schon wieder entflohen. Und ich kommuniziere und sobald ich es kommuniziert habe, ist es schon wieder verschwunden. Und das finde ich irgendwie, das fand ich einfach sehr gut zu lesen, hat mir Spaß gemacht.
Also weil da niemand versucht, irgendwie den nächsten zeitlosen Klassiker zu schreiben?
Genau, sondern es ist einfach, das muss jetzt raus und jetzt ist jetzt und sie tut's. Und deswegen finde ich das eigentlich tausendmal sympathischer und auch wieder nahbarer und more relatable als solche Sachen wie Fun Facts, wo halt wirklich versucht wird, so eine denunziative Bewegung noch weiter zu verschärfen. Also bei Fun Facts, also
vielleicht nochmal, was ist Fun Facts?
Ah ja, dafür die letzte Folge nicht gehört haben.
Ja, oder also, es schon glücklicherweise wieder vergessen haben.
Also Fun Facts ist ein neues Format von maßgeblich Marc-Uwe Kling und anderen prominenten, teils politischen, teils so anpolitisierten Stimmen in Deutschland aus dem Nichts heraus kreiert worden ist, was die Faktenfreunde ansprechen soll und die Faktenfeinde widerlegen soll. Ne? Und das soll aber kurz und leicht zugänglich und unterhaltsam sein, wo halt so bestimmte Themen abgegrast werden und dann spittet man halt ein paar Facts und das war's. Und wir haben uns in der letzten Folge sehr ausführlich darüber unterhalten, warum das ein Problem ist und warum uns das irgendwie nervt. Und ich finde, in diesem Thema steckt noch wesentlich mehr, was wir besprechen müssten und besprechen könnten. Und bevor ich gleich, ne, ich habe jetzt meinen Sophie Passmann-Monolog gehalten, über diese Funfacts nochmal zu sprechen, kommen wir auch wirklich ins Gespräch mit dir, wollte ich noch eine Sache sagen, die mir jetzt so aufgefallen ist, weil mich dieser Begriff Faktenfeinde so wahnsinnig nervt. Sag ich mal, damals, als diese ganze offensichtliche Spaltung der Gesellschaft angefangen hat, waren es die Querdenker, dann waren es über Corona irgendwann die Schwurbler und jetzt sind es die Faktenfeinde. Und
Putin-Trolle vielleicht.
Und die Putin-Trolle, ja, von mir aus auch. Und ich will ja nicht sagen, dass es solche Leute auch dort gibt, also die wirklich, ne, die nicht mehr zugänglich sind, die ein absolut geschlossenes Weltbild haben. Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verschärfung dieser Trennlinien, die man aber gleichzeitig ja wieder aufheben möchte. Das ist die ganze Zeit das Projekt von diesen progressiven Stimmen, dass sie sagen, wir müssen die Spaltung überwinden, wir müssen jetzt Leute ansprechen und deswegen müssen wir uns irgendwie auch auf Fakten einigen. Und gleichzeitig haben sie so eine verschärfende Rhetorik drin, wo ich denke mir so, okay, was ist jetzt los? Wen sprecht ihr jetzt eigentlich an? Also für wen sind die Fun Facts?
Aber würdest du sagen, dass die tatsächlich Trennlinien überwinden wollen? Also das war ja so ein bisschen...
Ne, das sagen sie. Also sie werfen den einen vor, dass sie spalten. Und sie sagen jetzt, wir müssen jetzt zusammenstehen und wir müssen die Demokratie verteidigen und sagen auf der anderen Seite so, es gibt nur eine sehr, sehr kleine Anzahl an Menschen, die sozusagen unsere politischen Feinde sind und eigentlich stehen wir doch hier im Großen und Ganzen zusammen. Und dann denke ich mir so, na, wen meint er jetzt? Meint er jetzt 20-40% AfD-Wähler je nach Bundesland? Also sind das jetzt die Feinde? Oder ist es jetzt diese, keine Ahnung, irgendwas zwischen 4-6% so harter rechtsradikaler Kern oder so? Oder sind es doch nur 2-3%, keine Ahnung. Also sind das jetzt die Feinde oder ist jetzt die Führungsebene von der AfD, also die politischen Funktionäre? Wo genau zieht ihr jetzt diese Trennlinie und wer ist jetzt dieses Wir?
Ja, ich meine, das war ja so ein bisschen auch der Takeaway, den ich in meinem Video über das neue Känguru-Buch, also das neue Buch der Känguru-Chroniken, was ja offensichtlich Teil von der Promo-Aktion für dieses Fun-Facts-Projekt von Marc-Uwe Kling ist. Also ich würde tatsächlich mich in den Schluss hineinsteigern, dass dieses Fun-Facts-Projekt tatsächlich an erster Stelle steht und er dann mit der Idee, quasi dann die Idee hatte, dass er ja ein neues Buch Känguru-Chroniken schreiben könnte, um dieses Fun-Facts-Projekt gewissermaßen zu promoten. Ich würde sagen, dass es Sinn ergibt, weil sich dieses Buch eben so absolut wahnsinnig liest, dass das nicht der Ausgangspunkt sein konnte. Aber ein bisschen die Conclusio, die ich auch in dem Video, in meiner Videokritik über das neue Känguru-Buch hatte, war so ein bisschen, dass sie mit diesem Projekt und mit diesen Videos und mit diesen ganzen Fun Facts und Fakten nur ihr eigenes Publikum ansprechen. Also nur quasi, weiß ich nicht, sagen wir mal die 12-15%, die in diesem Land noch SPD und Grüne wählen, denen es oft ökonomisch gesehen relativ okay geht, ziemlich gut, die auch von Sachen wie der kommenden Energiekrise, die durch den Iran-Krieg ausgelöst wird momentan, die auch davon nicht ganz so sehr betroffen sein wird und die es total geil finden, wenn irgendwelche Promis, die sie kennen und die sie mögen, wie Marc-Uwe Kling und so weiter, alle, die da in diesem Projekt mitmachen, wir haben in der vergangenen Folge kurz darüber gesprochen, wenn die nochmal sagen, der Klimawandel ist real, die AfD ist blöd und rechtspopulistisch und das sind Faktenfeinde und die Milliardäre müsste man mal besteuern. Und dass es so ein reines, so ein Bespielen der eigenen Bubble ist und so ein gratis Applaus, den man sich da nochmal abholt. Und was erstens natürlich total schwach ist, wenn man als Promi von der Größe und auch von der ökonomischen Macht nochmal irgendwie den Applaus der eigenen Bubble abholen will, weil why the fuck would you do that? Aber ich glaube, gerade das, was du ihnen freundlicherweise unterstellst, nämlich dass die Trennlinien überwinden wollen, ich würde mich tatsächlich fragen, ob sie das überhaupt sagen würden. Also sagen die das? Du hast dich ein bisschen jetzt damit beschäftigt.
Naja, also ich habe jetzt so in Vorbereitung auf diese Folge, also mir viel auch davon angeschaut, also so 1,5 Stunden habe ich mir jetzt Fun Facts angehört.
Ich meine, bist du Faktenfreund geworden?
Ich bin bereits ein Faktenfreund gewesen, genauso wie ich aufrechte Demokratin bin. Mhm. Aber ich wollte ja wirklich mal wissen, was ist jetzt dieses Format, weil man kriegt das natürlich kurz gesnippt auf Social Media mit. Ja. Und so kam ich ja auch da drauf, weil ich dir diesen Neubauer-Clip geschickt habe.
Ja.
Und ich habe jetzt einfach mal ganze Folgen gehört, die immer so zwischen 17 und 19 Minuten oder so gehen. Und ja, also ich habe zum Beispiel eine Folge gehört von Gazelle, wo es um Reichtum geht und um Erbe und um Aufstiegsgesellschaft oder eben Nicht-Aufstiegsgesellschaft. Also sie ist selber ein Arbeiterkind und ne, es hat sich dann eben auch mit dem Studium entsprechend hochgeschafft. Und dann redet sie eben entsprechend aber auch darüber und wie schwierig das in Deutschland ist und dass Erben sehr ungleich verteilt sind. Und dann wird es noch so ein bisschen intersektional angeteasert. Und am Ende kommt halt der Aufruf, naja, wir brauchen halt eine Erbschafts- oder Vermögenssteuer und die wird dann durchgesetzt über eine Petition. Da kann man auf eine Webseite gehen und eine Petition machen. Mhm. Und denke ich mir, ja, so falsch ist eine Vermögens- und Erbschaftssteuer sicherlich nicht, aber wir finden uns hier schon auch krass auf einer Ebene von einer Symptombekämpfung. Und die Frage ist ja nicht, naja, wie können wir nachträglich Milliardäre irgendwie nicht mehr zu Milliardären machen, weil dieser Reichtum so unethisch ist, sondern die Frage ist ja, woher kommen eigentlich Milliardäre? Also, warum entstehen die immer wieder und wie können wir es eigentlich erlauben, dass sie entstehen? Also, warum gibt es ein von der ganzen Staatsgewalt geschütztes Recht auf unbegrenztes Privateigentum? Das ist ja die eigentliche Frage, die dann dahinter steht.
Ja.
Und nicht, naja, wo können wir noch eine Steuer mit einer Petition einführen? Dann haben wir, also das war jetzt so ein Punkt, ein Kritikpunkt. Dann habe ich mir angeschaut das Video von Tara Luise Wittwer, wo sie über Misogynie spricht. Und da ist dann die erste Studie, die sie zitiert, diese Gen Z-Umfrage, weißt du, wo ein Drittel der Gen Z-Männer sagen und so, die ich ja auch in der Podcast-Folge vor 2 oder 3 Folgen schon kritisiert habe, dass sie
ja
einfach keine ordentliche Studie ist, kommt von einem Marktforschungsinstitut und so weiter und so weiter. Und dann denke ich mir so, ey, wir machen einen auf Fakten, Freunde. Ihr habt da eine ganze Redaktion sitzen an Leuten und die erste Studie, die ihr zitiert, ist bereits von anderen Creatorinnen in vielfacher Weise sowohl inhaltlich als auch formal kritisiert worden. Da würde ich jetzt sagen, würde ich mich mit dem Begriff Faktenfreund nicht unbedingt schmücken wollen. Also wenn man das schon macht, dann muss man auch eine saubere Quellenarbeit machen. Also kann ja immer mal passieren, aber dafür arbeiten ja auch mehrere Leute an dem Skript. Und wenn es irgendwie von 5, 6 Leuten, die das gesehen haben, niemandem auffällt, dann haben sie ihre Arbeit nicht sauber gemacht. Das ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, ah, Tara Luise Wittwer ist irgendwie ist so blöd, die Statistik zu lesen oder so. Sie kann ja nicht alles wissen, das ist vollkommen okay. Aber wenn man schon dieses Label Faktenfreund hat, dann muss man mit einer Redaktion entsprechend streng sein. So. Und abgesehen davon merkt man auch, dass dieses Fun Facts ein bisschen an ihre Grenzen stößt, weil man merkt einfach bei Tara an, sie hat keinen Bock, das so mega komödiantisch zu machen. Sie spricht halt über Femizide. Da gibt's nicht so viel zu lachen.
Das ist keine also, Fun Fact. So
das Einzige, was sie dann irgendwie kann, ist irgendwie so ein bisschen über sich selber lachen, indem sie so ein bisschen das ironisch sich selber positioniert. Aber das funktioniert auch nur so halb. Also sie hat eigentlich keinen Bock, Fun zu machen. Was ihr gutes Recht ist. Also
ja.
Wirklich.
Ja.
Und naja, gut. Dann habe ich mir ein Video noch angehört, noch von Dota Kehr. Die ist so Musikerin und die spricht über Atomkraft. So. Alles, was sie in diesem Video sagt, kann ich unterschreiben. Also gibt es nichts, wo ich sagen würde, das ist falsch, das ist bescheuert und so weiter. Und dann fragt sie so, weiß das jemand, also von diesen Fakten, von den angehenden Wirtschaftsexperten? Also weiß es denn keiner? Und ich denke mir so, geht es wirklich hier nur um Wissen?
Ja.
Und dann sagt sie, nee, vielleicht liegt es nur an den Dinosauriern, an den Energieriesen, die jetzt noch mit Öl und Gas und Uran halt weiter Geld verdienen wollen. Dann würde ich sagen, ja, das ist ein Aspekt, aber wir müssen auf den Staat schauen. Weil es sind ja nicht nur Firmen, die das pushen wollen, um ihr Öl noch zu verkaufen oder ihre Uransachen oder so, sondern es sind Unternehmen, die natürlich mit einer Nuklearforschung auch was immer betreiben, eine Forschung für Atomwaffen.
Ja.
So, das spielt immer und immer mit drin. Und es geht auch ganz klar um Korruption. Und wer das nicht benennt, sorry, hat also wer A sagt, muss auch B sagen. Du kannst nicht über Atomkraft sprechen und dann nicht sprechen über Korruption und Atomwaffen.
Mhm.
Das finde ich meiner Meinung nach unredlich. Also vor allem für ein Programm, was gesagt hat, wir wollen jetzt hier linke und progressive Stimmen vereinen und so weiter. Also, und nochmal letztes Beispiel, damit du jetzt schon merkst, also da war noch ein Video von Nico Stank, der ist Comedian und Schauspieler.
Mhm.
Und der hat gesprochen über so Streik. Das war ein relativ sprunghafter Vortrag, war so ein bisschen ADHS-Style und so verschiedene Themen, fing mit Zucker an, ging dann immer mehr über Streik und so. Und er hat dann aber zentral als Thema gehabt, was das Ganze verbindet mit diesem Streik auch, ist die Wertschätzung. Und er fragt sich dann, warum es denn so schwer fällt den Arbeitgebern, dass sie einfach ihre Arbeitnehmer wertschätzen. Und da wird auch schon viel gewonnen, da müssen sie gar nicht streiken, weil die Wertschätzung...
Sehr genial.
Sehr genial. Und dann denke ich mir, ja, das stimmt zwar und ich kann mich auch gar nicht so sehr gegen die Inhalte verhärten, weil ich natürlich für Streiks auch bin und das auch gut finde. Und er sagt dann auch, in Deutschland wird wahnsinnig wenig gestreikt im Vergleich zu, keine Ahnung, Frankreich oder so. Da hast du irgendwie 8 Streiktage auf 100 gefühlt.
Ja.
So. Das ist halt wirklich crazy Unterschiede. Aber der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ist halt jetzt nicht einer, der darauf basiert, dass die Wertschätzung fehlen würde.
Ja.
Sorry. Das ist nicht der Punkt. Die einzig gute Folge, die ich gesehen habe, war die von Jean-Philipp Kindler. Da merkt man aber auch, dass einfach sein Handwerk das politische, oder die politische Comedy ist. Der hat einfach, der weiß einfach genau, was er sagt und wie er es sagt und wie er eine Pointe aufbaut und so. Das ist wirklich top. Das würde ich sofort so ausstrahlen.
Ja.
Aber bei den anderen hast du einfach gemerkt, so, um das nochmal zusammenzufassen, es wird über Symptombekämpfungen nachgedacht, aber es geht nicht an die Ursache. Comedy funktioniert nicht immer. Es bleibt irgendwie bei halben Ursachenbeschreibungen, wenn sie denn überhaupt kommen, also wie jetzt im Falle dieser Atomsache. Oder es wird einfach komplett verfehlt, worum es eigentlich geht beim Streik. Und zwar nicht um Wertschätzung, sondern um einen Widerspruch zwischen Kapitalinteressen und Interessen der Arbeiterschaft.
So. Ja.
Und deswegen denke ich mir, ja, Leute, so geht's halt nicht. Ja, wir waren alle auch mal bauchlinks. Und das ist okay, dass man dann in diesen Momenten so eine Känguru-Chronik hat, die dann einfach sagt, hey, wir haben hier mehrere Herzen in meiner Brust. Es gibt das gemäßigte Herz, Marc-Uwe Kling. Es gibt das radikale Herz, das Känguru. Und wie können wir da eine Balance finden? Das ist eine Gratwanderung. Und das ist auch manchmal nicht einfach. Und dann ein paar Jahre später denke ich mir, ja, und was ist jetzt? Also wir haben immer noch Leute, die wir anpolitisieren. Ist ja auch okay, kann man ja auch machen. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Zuschauerinnenschaft von dieser Show ist, also wie alt auch die Leute sind, die da vortragen, welche Zielgruppe die ansprechen, dann ist das eben eine Zielgruppe, die mit den Känguru-Chroniken gealtert ist.
Mhm.
Und die sind nicht mehr 16 bis 20 oder sowas, die sind vielleicht 28 bis 32. Und die wollen vielleicht anderes mitkriegen. Und ich meine, ich merke das ja auch bei mir selber. Ich bin, also als ich in der Schule war, war es halt so, ich bin da also ich bin in einem rheinland-pfälzischen Dorf groß geworden. So, wir hatten keine politische Szene. Die einzige Weise, wo über Politik gesprochen wurde, war halt in der Schule. Klar, zu Hause hatte mein Vater die Frankfurter Rundschau, also eine eher linke Tageszeitung, die habe ich auch gelesen und deswegen war ich schon ein bisschen primed. Aber richtige politische Gespräche fanden dann eher im Sozialkunde- oder Ethikunterricht oder so statt. Und wir hatten da einen, der hatte so ein bisschen Klassensprecher-Vibes und der hat immer so einen auf FDP gemacht. Ja, da ist immer wieder bei diesem, wie schon letzte Folge, das jugendliche Distinktionsbedürfnis. Ne? Er wollte dann so ein bisschen einen auf den Liberale und die Wirtschaft machen und ich dachte, na gut, dann muss halt die linke Position vertreten und habe halt einen auf links gemacht. Und so lief das irgendwie. Das war alles sehr gefühlt, ist ja auch okay. Aber die eigentliche Radikalisierung kam, glaube ich, erst so Mitte 20, würde ich sagen. Also vielleicht ist es spät. Also wo ich wirklich angefangen habe, mich wirklich intensiv mit auch so ökonomischen Themen auseinanderzusetzen, also wirklich in linke Theorie reinzugehen, hat bei mir ein bisschen gedauert. War gar nicht mal so sehr die Studienphase, sondern eher eine Poststudienphase. Mhm. Das heißt, meine politische, und das ist auch schon 10 Jahre her, ich bin jetzt schon Mitte 30, also ne, dass diese politische Radikalisierung ein Prozess war, so der erst auch mit einer gewissen Ruhe eingesetzt hat, also wo dieses jugendliche Distinktionsbedürfnis nachgelassen hat, hat aber mein Wunsch auch nach politischer Radikalisierung irgendwie zugenommen und ne, mit der Beschäftigung mit den Themen. Und ich denke mir, ich würde mir heute gerne auch ein Buch wünschen, obwohl ich die Chroniken damals nicht gelesen habe, was das wieder aufgreift. Also ne, zum Beispiel merke ich mir selber, wie auch so zwei Herzen weiterhin in meiner Brust schlagen. Also klar, sage ich immer, ne, Linksradikalität und nur Privateigentum abschaffen und so weiter und so weiter. Die ganzen Takes kann man alles mitgehen und auch bei feministischen Forderungen relativ radikal. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass wir in Deutschland eine Industriepolitik haben, an der ich vieles auszusetzen habe und von der ich mir wünschen würde, dass sie gelingen würde. Weil es bringt ja nichts, noch so hehre linke Ideale zu haben, wenn Leute keinen Job haben und die Industrien alle wegbrechen, dann sind Leute arm. Und das kann kein Anliegen sein. Also ja, ich finde auch nicht, dass Mindestlohn alle Probleme löst, aber ich finde, wir müssen sofort Mindestlohn einführen, erhöhen, also sofern er nicht existiert, um eben ein Existenzminimum zu schaffen in this society, in this economy. Und das heißt, natürlich habe ich auch total reformistische, klassisch-keynesianische Anforderungen, wie ich eine Wirtschaftspolitik in diesem Land gestaltet sehen möchte, sofern wir jetzt nicht irgendwie in der sozialistischen, weiß Gott was, Utopie leben. Mhm. Und das ist ja eine Aushandlung, die man immer noch treffen kann. So, was macht das jetzt mit mir, wenn ich mich hier hinsetze und sage, wir brauchen eine gute deutsche Wirtschaftspolitik und eine starke Industrie und so weiter. Also, ne? Das könnte man ja auch mit reinnehmen in ein Publikum, was vielleicht nicht mehr so fragt, naja, wie ist es jetzt an der Kinokasse mit den Flyern, sondern naja, wie und wo arbeiten wir eigentlich? Und das ist halt eine Frage, die sich vielleicht weniger jetzt Leute stellen, die vielleicht 16 Jahre alt sind, aber die ich mir mit Anfang, Mitte 30 halt viel mehr stelle. Mhm. Was ich meine?
Ja, total. Das sind Fragen, die stellt sich Marc-Uwe Kling scheinbar nicht. Und ich finde das wahnsinnig schade, dass er diese Weiterentwicklung nicht gemacht hat, weil ich meine, die ersten paar Bücher kamen das erste Buch kam mittlerweile vor fast 20 Jahren raus.
Also da wäre so viel möglich gewesen.
Es wäre so viel möglich gewesen, die Welt hat sich so krass verändert. Marc-Uwe Kling hat sich vermutlich so krass verändert und seine persönliche finanzielle Situation hat sich so krass verändert. Und dann liest man dieses Buch und man ist einfach nur fassungslos, was man da wirklich für einen Schund liest. Also ich bin da immer noch nicht drüber hinweg. Ich bin tatsächlich ein bisschen froh, dass ich die bis dato, glaube ich, meistgelikte Goodreads Review vom neuen Känguru-Chroniken teilhabe, wo ich nochmal quasi meine Gedanken darlege. Aber es ist halt so, ja, es ist so wahnsinnig, es ist schon enttäuschend. Ich habe auch so auf Twitter so ein bisschen dieses klassische, ja, Twitter linke User drüber gestehe, gesehen von wegen, ach ja, warum erwartest du überhaupt von irgendeinem Autor, warum lässt du dich überhaupt enttäuschen? Also es ist war so ein bisschen der Duktus oder der Ton von manchen Kritiken an meiner Kritik, von wegen, warum erwartest du dir überhaupt so viel? Der war doch schon immer irgendwie ein scheiß Liberaler und so weiter und so fort. Und da würde ich halt sagen, nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Also die ersten paar Teile waren schon radikal. Also wie gesagt, da wurde sich positiv auf die DDR bezogen, auf den Vietcong, auf Lenin, auf Marx. Das sind Sachen, die sind im Mainstream immer noch quasi unsagbar.
Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich mich jetzt wahnsinnig positiv auf die Vietcong beziehen möchte oder auf Stalin. Also das kriegst du aus mir nicht raus. Aber ja. Es geht ja, glaube ich, einfach nur ums Prinzip.
Tatsächlich, also da wurden radikale Positionen verhandelt. Und dass das jetzt mittlerweile einfach nicht passiert und stattdessen diesem Faktenfreund Quatsch gewichen ist, wo du ja gerade auch ausgeführt hast, was die da für faktenfeindlichen Quatsch manchmal erzählen. Und ich habe mir dann auch so gedacht, ob es nicht lustig wäre, dass man so ein bisschen so Videos von diesen Fun Facts, also von diesem Instagram-Account, nimmt und dann die quasi Fakten checkt und so Videos macht, wo man quasi sagt, hier, das sind die Faktenfreunde, also hier, das sagen die in diesem Video, aber das ist ja faktisch falsch und so. Und das würde aber, ich glaube, das würde das alles so ad absurdum führen und das wäre alles so auch so selbstreferenziell und so hyper. Es wäre auch fucking langweilig und redundant und unnötig.
Ja. Also ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt noch brauchen.
Ja.
Weil das ist wieder so wieder Diskurs auf Diskurs gestapelt.
Ja, das ist einfach. Ja. Und ich meine, je weniger Aufmerksamkeit dieser Quatsch bekommt, desto besser. Ich habe nur eben gerade an was gedacht, bevor ich zu meinem Thema komme, was auch mit Fun Facts zu tun hat. Aber nur so Fun Facts ist nur der Ausgangspunkt, das Sprungbrett in mein Thema rein. Als du gerade eben darüber gesprochen hast, über die Sache, das Video mit Atomenergie und so, und dass es quasi an den Energieriesen liegt und an den großen fossilen Konzernen, was ja irgendwie so ExxonMobil, BP und so weiter, da habe ich mir gedacht, das erinnert mich an eine Kritik, die die Publikation der DKP, also der Deutschen Kommunistischen Partei, an Ole Nymon und mir neulich geäußert hat, weil wir haben...
Wirklich?
Ja, wir haben uns ja konstruktiv, kritisch mit den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht beschäftigt und haben ganz viele Vorträge gehalten in sehr vielen verschiedenen Städten. Wir haben einen Gastbeitrag geschrieben in der Berliner Zeitung am Tag des Schulstreiks oder am Tag davor und haben quasi gesagt, wir finden das prinzipiell toll, dass sich so viele junge Menschen dagegen engagieren. Das finden wir uneingeschränkt super. Nur ein paar Teile der Strategie finden wir kritikwürdig, nämlich eben diese Strategie, dass man quasi sagt, man stellt konkrete Forderungen auf, zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sondervermögen Bildung, mehr Geld in Bildung und mehr Geld in Infrastruktur und dann merken die SchülerInnen über die Jahre, dass der Staat diese Forderungen nicht umsetzt und dann werden sie radikalisiert, quasi durch diesen politischen Kampf, von dem die Betreiber, in dem Fall ist es die SDAJ, was quasi die Jugendorga von der DKP ist und in den Schulstreiks maßgeblich involviert ist, also ein Kampf, von dem die wissen, der ist aussichtslos und den sie rein instrumentell verwenden für die Radikalisierung von jungen Menschen, wo Ole Nymon und ich geschrieben haben, das finden wir falsch. Und dann hat die Publikation der DKP quasi uns im Nachhinein angegriffen, hat Folgendes geschrieben. Unter dem Strich geht es den Autoren um etwas ganz anderes. Also davor wurden wir die beiden Gegenstandpunkt-Intellektuellen genannt. Das fand ich auch lustig. Dann haben sie danach geschrieben, eben bla bla bla, in Manier der Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt schreiben sie dem Staat eine große Autonomie zu. Er ist für sie nicht unmittelbar Staat der Monopole, sondern eine eigenständige Institution, deren Macht auch durch demokratische Bewegungen nicht beschränkt werden könne. Jeder Staatsbürger habe gleiche Rechte, der Klassengegensatz wird damit negiert. Also daran ist erstmal so viel falsch.
Moment, das müssen wir, glaube ich, kurz aufdröseln.
Also sie schreiben, sie legen uns in den Mund, dass wir sagen, jeder Staatsbürger hat gleiche Rechte und sie sagen, das ist falsch. Also jeder Staatsbürger hat nicht gleiche Rechte und damit würden Ole und ich den Klassengegensatz negieren.
Aber warte mal, ein Stück erstmal dieser Vorwurf. Ja. Also woher könnte er sich ableiten? Also dass ihr jetzt sagt, jeder Bürger hat oder jede Bürgerin hat gleiche Rechte. Wie kommen Sie jetzt auf? Also
das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie Sie auf diesen Schluss kommen. Ich will nur sagen ganz kurz, das stimmt ja offensichtlich nicht. Also jeder Staatsbürger hat ja gleiche Rechte. Also der Staat, der ideelle Gesamtkapitalist, stellt eine quasi mehr oder weniger Gleichheit vor dem Gesetz her. Er sorgt dafür, dass in der Klassengesellschaft sich die Personen und Unternehmen auf einen Vertrag, also quasi darauf festlegen, verlassen können, dass Verträge durchgesetzt werden, dass wir uns tatsächlich als doppelt freie Lohnarbeiter begegnen oder wir begegnen den Kapitalisten. Und wir haben eben eine Rechtssicherheit, die in Anführungszeichen uns allen zugutekommt. Und daraus entsteht ja dann erst der Klassengegensatz, weil es eine Institution gibt, die tatsächlich diese gleichen Eigentumsrechte für alle durchsetzt. Der Witz ist ja, dass viele Leute sehr wenig von diesen Eigentumsrechten haben, weil sie wenig Eigentum haben.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil sie wenig haben. Ja.
Das ist der Punkt. Aber sie haben technically alle die gleichen Rechte. Wenn dir dein Fahrrad geklaut wird, hast du einen Anspruch darauf, dass du zur Polizei gehst und sagst, dein Eigentum wurde dir gestohlen, und dann wirst du, zumindest sollte es so sein, nicht davon gelacht, weil dass der Polizei sagt, und irgendwie, nein, ja, dein Eigentum schützen wir nicht.
Genau, so. Und formal hat ja auch jede Person das Recht und die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen.
Genau.
Und selber Leute einzustellen und in diesem Sinne einen Aufstieg zu vollziehen in die kapitalistische Klasse.
Genau.
So ein bisschen übertrieben gesprochen. Real ist es natürlich nicht so.
Genau.
Also weil es einfach an so vielen Dingen scheitern kann, an Netzwerken, an Bildung.
Aber es soll ja auch nicht jeder sagen.
Es soll ja auch nicht jeder sagen. Genau. Ist schon klar. Ich wollte es nur nochmal festhalten.
Genau.
Also,
ja, ja. Na, und das ist halt der Punkt. Also das ist wirklich, es ist vollkommen falsch.
Aber wie gehen Sie weiter dann? Also
nee, ich wollte eigentlich das davor schreiben, also oder davor besprechen, dass wir schreiben dem Staat eine große Autonomie zu. Er ist für Sie, also für Ole und mich, nicht unmittelbar Staat der Monopole, sondern eine eigenständige Institution, deren Macht auch durch demokratische Bewegungen nicht beschränkt werden könne. Das steht in unserem Artikel, wenn ich mich richtig erinnere, so gar nicht drin. Sie arbeiten sich da, also diese Publikation von der DKP, arbeitet sich da so ein bisschen an dem ab, was sie glauben, dass wir denken. Zum Teil stimmt das auch. Und das, was da eigentlich verhandelt wird, ist eigentlich der Gegensatz von quasi eher gegenstandpunktnahen marxistischen Auffassungen davon, dass der Staat eben nicht nur Interessenvertreter der Kapitalisten ist, sondern eben auch eine Institution, die eigene Ziele verfolgt und die nicht unbedingt mit den Kapitalisten jetzt quasi eins zu eins deckungsgleich ist.
Und das lässt sich ja schon ganz, ganz einfach zeigen an dem Beispiel von Migration. Weil für sehr, sehr viele Unternehmen in diesem Land ist es wichtig, einen starken Niedriglohnsektor zu haben. Und in einer rassistisch verfassten Gesellschaft ist es leichter, Leute, die eben Migrationshintergrund haben oder die rassifiziert werden, in eine schlechtere Lohnposition zu drücken, weil sie vielleicht die Sprache nicht so gut sprechen, weil sie einen Alltagsrassismus erfahren, der sie vielleicht, also der einfach ihre Position, ihre soziale verringert, so dass man sich weniger rausnehmen kann, dass man mehr auch mit Gewalt einfach unterdrückt wird. Und diesen Rassismus machen sich zunutze, also große Firmen, indem sie einfach weniger Löhne zahlen, was ihre Profite steigert. Das heißt, Firmen haben jetzt, und dass sie das jetzt aussprechen müssen, sie tun es einfach nur, haben einen unmittelbaren geldwerten Vorteil von einer relativ großen Migration und eben auch von Rassismus. Sie können auch selber dagegen Rassismus sein, aber sofern er da ist, kann er unter Umständen auch ein Standardvorteil sein, so fies das klingt. Und wenn jetzt aber eine Politik sagt, wir machen jetzt die Grenzen dicht, das ist halt scheiße.
Mhm.
Dann kommen dann halt irgendwelche Post-CEOs und sagen, wir sind eine große Familie.
Ja.
Also das ist doch das augenscheinlichste Beispiel dafür, dass politische Interessen nicht Kapitalinteressen sein müssen. Obwohl es natürlich auch Unternehmen gibt, die davon profitieren, wenn die Grenzen dicht sind. Also, ne?
Ich meine, es ist ja auch so, dass es genug Unternehmen gibt, die tatsächlich, also große Unternehmen und Kapitalisten, die tatsächlich keinen Bock auf Krieg haben, die es tatsächlich schlecht finden, wenn der Staat, in dem sie tätig sind, unternehmerisch, wenn der auf einmal Krieg führt. Also ich meine,
ja, gerade in Deutschland, ich meine,
ja, ne? So, und
also dann jetzt auch wieder so Energiesachen und so weiter, also ich denke schon, dass es für viele Firmen eigentlich ganz angenehm gewesen wäre, einfach zu sagen,
klar,
wir machen weiter mit Russland unsere Deals und kriegen halt günstiges Gas, weil wir können hier dicht machen.
Mhm. So, und das ist eben aus deren Sicht, die quasi eher also einer leninistischen Imperialismus-Theorie folgt, ohne dass ich die jetzt hier irgendwie im Genaueren besprechen möchte, dass man quasi sagt, der Staat ist eigentlich eine fast schon leere Hülle und nur Interessenverwalter der Kapitalistenklasse. Und alles, was der Staat macht, ist nur für die Kapitalistenklasse, manchmal über ein oder zwei Ecken, aber im Prinzip ist es nur fürs Kapital. Und ich muss nur, also es ist eine extrem lange gerade Herleitung für diesen einen Gedanken, den ich hatte. Als du
aber dafür haben wir ja diesen Podcast.
Genau, sehr schön. Was du über das Video von Fun Facts über die Atomenergie gesagt hast, wo diese Person, ich weiß nicht mehr, wer das Video gemacht hat über die Atomenergie.
Ich musste auch ihren Namen, warte mal, ich habe so kurz meine Notizen.
Ja.
Lalala, diese Musikerin.
Dota
Care.
Dota Care, genau. So. Und sie sagt ja im Prinzip auch, dass es quasi nur auf dem Mist der Energie, der großen Energiekonzerne gewachsen ist.
Und was sagst du jetzt gerade, dass sie eine Vertreterin der leninistischen Imperialismustheorie ist?
Guck mal, und das ist ein ganz großer, das ist ein 50D-Schach-Move von Marco Bekling, dass er quasi ein Buch geschrieben hat über zwei sozialdemokratische Dullis und nicht mehr über einen Kommunisten und einen Anarchisten wie früher. Und er hat dieses sozialdemokratisch-grüne Buch geschrieben, um irgendwelche anpolitisierten linksgrünen Promis ranzuholen, die dann undercover durch die Redaktion von Marc-Uwe Kling Leninismus im Mainstream platzieren.
Das ist krass.
Das ist wirklich. Und keiner will, dass man drüber redet.
Genau.
Die wollen nicht, dass wir drüber reden.
Also es gibt so ein paar Hasssprüche im Internet.
Ja.
Also It's Not That Deep finde ich schon ganz schön schlimm.
Ja.
Aber und niemand redet drüber.
Ja,
das hast du am allermeisten.
Furchtbar.
Ich denke mir wirklich so, nee, geh bitte. Also
sehr viele Leute reden darüber.
Ich würde sagen, bei 99% der und niemand redet drüber Takes, gehst du bitte einmal ins Internet, googelst einfach nur das Thema und lässt dich eines Besseren belehren.
Ja. Naja, ich hatte eigentlich ein Thema und das würde ich hier gerne noch ein bisschen verhandeln. Und zwar hat es auch mit Fun Facts zu tun, aber wie gesagt, ich will eigentlich das nur so als Sprungbrett verwenden. Und zwar hat mir eine Person, die ich hier nicht näher benennen möchte, mit der ich natürlich auch kein Problem habe, die im weitesten Sinne mit Fun Facts assoziiert ist oder affiliated ist mit Fun Facts, mir im Nachgang von meinem Video über das Känguru-Buch geschrieben und hat gesagt, dass diese Person es schade findet, dass ich quasi zusammengefasst die Linke spalten würde, also die linke Bewegung im weiteren Sinne. Es wäre sehr hämisch, meine Kritik, und es würde ja nichts bringen. Und dann auch mit Verweis quasi auf das Zitat von Tarek KIZ: Linke diskutieren auf Twitter, wer darf links sein, wer darf's nicht, und die Rechten, sie trainieren auf dem Schießstand für Tag X. So. Das ist ja so ein sehr bekanntes Tarek-Zitat. Was auch in vielen Fällen auch immer auf Twitter immer angeführt wird und so, wenn mal wieder innerlinke Kritik geübt wird und so weiter. Und ich habe dann auch auf die Nachricht reagiert und so weiter. Und ich habe dann auch länger drüber nachgedacht, ob das denn das ist, was ich da gerade mache. Also spalte ich die Linke? Spalte ich die linke Bewegung, indem ich sage, dass dieses Projekt Fun Facts halt einfach komplett unausgegoren ist, dass da zum Teil wirkliche Quatsch-Takes verbreitet werden und dass die Strategie einfach die falsche ist. Und dann habe ich so überlegt und über diesen Vorwurf an sich, du spaltest die Linken. Was bedeutet der eigentlich? Der bedeutet ja eigentlich, dass man so ein bisschen sich quasi auf so einende Werte besinnen soll, dass man wieder zurückkommen soll in so einen linken Mainstream von Themen, worüber wir ja alle uns einig sind. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn wir mit den Leuten von Fun Facts, mit, keine Ahnung, Marc-Uwe Kling oder irgendwelchen anderen Leuten reden würden, auf was könnten wir uns denn einigen? Und ich glaube, natürlich, mit dem könnten wir uns auf mehr Sachen einigen als jetzt mit Friedrich Merz oder so.
Natürlich.
Also, natürlich ist es so, dass wir jetzt irgendwie mit Marc-Uwe Kling eine Meinung teilen würden im Sinne von, dass die Kapitalakkumulation von wenigen Privatpersonen ziemlich schlecht in
total
general ist. So.
Wie gesagt, auch bei diesen ganzen Folgen, also diese Fakten, die denn da genannt worden sind, die sind im großen Teil, würde ich sagen, ja, das ist faktisch korrekt.
Ja.
Ja, ich stimme der bloßen faktischen Analyse, die da vorgelegt wurde, zu.
Ja.
Da gibt es nichts dran auszusetzen.
Ja, oder auch.
Aber ich frage mich halt nach jeder Folge, naja,
ja,
aber jetzt fängt ja die eigentliche Arbeit an.
Ja,
also
genau.
Und jetzt? Also
genau.
Es geht nicht um die Fakten. Die brauchen, und wie gesagt, das ist ja keine Sendung für die Leute, die da noch nicht so ganz der Meinung sind. Das ist 100% Preaching to the Choir.
Ja.
Aber wenn es Preaching to the Choir ist, dann denke ich mir, ja, dann klappert mal kurz zwei, drei Fakten an, um ein Thema zu setzen. Und dann geht es halt eigentlich in die Analyse, in die Maßnahmen, in irgendwas. Ja.
Oder auch so Sachen wie, ja, die AfD ist keine gute Partei. Also natürlich, aber dann fängt ja der große Dissens an. Und dann würde ich halt sagen, warum, also worüber, worauf einigen wir uns denn dann mit Marc-Uwe Kling eigentlich noch? Also wir sind uns in der Problemanalyse weitestgehend einig. Und dann fängt ja der große Dissens an. Und den Dissens habe ich in meinem Video versucht in Kürze anzuschneiden, nämlich dass ich es für strategisch falsch halte, dieses Preaching to the Choir nochmal zu betreiben, sich den Gratisapplaus der eigenen links-grünen oder Mitte-links-grünen Bubble abzuholen. Und ich halte die Schlüsse, die sie daraus ziehen, eben für nicht konsequent genug und auch für nicht einfach nicht durchdacht. Und ich halte diverse Leute, die bei Fun Facts mitmachen, für krasse Opportunisten, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie bereit sind, Leute auch aus dem linken Spektrum vor den Bus zu werfen für Applaus aus der Mitte. Vor allem bei zum Beispiel Thema Gaza. So, da muss man nur mal gucken, wie innerhalb den Strukturen von Fridays for Future mit Palästina-solidarischen Menschen umgegangen wurde. Da habe ich in den letzten paar Wochen auch einige Gespräche führen dürfen mit Menschen, die mir da Sachen erzählt haben, was da sogar im Vorfeld schon vom 7. Oktober los war mit Palästina-Solidarität. Und man will nur das schreien. Also man möchte einfach nur schreien, dass diese Menschen bei Fun Facts jetzt quasi sich im Prinzip darauf berufen möchten, so, dass man da die große linke Solidarität übt. So. Und das finde ich wirklich dreist, muss ich sagen. Und dann habe ich auch so überlegt, wo habe ich denn bisher Solidarität mit meinen Positionen aus so einer Mitte-Links-Bubble bekommen? Und das Thema, was ich in den letzten 2 Jahren hauptsächlich beackere, ist Wehrpflicht. Aufrüstung.
Also Gaza und Wehrpflicht.
Kriegstüchtigkeit und viel Gaza. So. Jeden Tag werde ich und auch Ole Nymon, der ähnliche Themen behandelt, werden wir von Menschen aus diesem Mitte-Links-grünen Umfeld im Internet beschimpft. Wir werden wirklich komplett durch den Kakao gezogen. Putin-Trolle, ihr seid vom Kreml bezahlt, was auch immer. Und das ist die harmlose Version.
Es wird halt eine einseitige Solidarität gefordert.
Ja, genau, da will ich jetzt eigentlich drauf hinaus. Also wir werden aufs Übelste durch den Kakao gezogen. Uns werden die schlimmsten Sachen gewünscht. Also wenn der Russe erstmal bei euch und so weiter und so fort, ja. Und kein einziges Mal kam von Leuten aus eben dieser Mitte-Links-grünen Bubble von wegen, hey, hört auf, die anzugreifen, die sind doch auch Teil von unserer linken Bubble, hört auf zu spalten. Also dieser Vorwurf zu spalten geht immer nur an quasi Abweichler, die konsequentere Positionen vertreten und immer nur, um die quasi zurück in die Mitte zu holen.
I see, aber was wäre denn, wenn sie es nicht gemacht hätten? Also was wäre denn, wenn sie sich jetzt für dich eingesetzt hätten und das entsprechend gesagt hätten, wäre das jetzt irgendwie besser gewesen? Würdest du dann wenig spalterisch sein? Du würdest ja genau dieselben Inhalte machen, weil es darum einfach nicht geht. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Verknüpfung jetzt wirklich so die sinnvollste ist. Also eine mangelnde Solidarität vorwerfen, finde ich einen wichtigen Punkt, der total berechtigt ist. Aber der andere ist nach wie vor, wo findet denn die Spaltung statt? Also wenn in der Problemanalyse oder in bestimmten grundlegenden moralischen Prinzipien eine Einigkeit herrscht, dann ist doch das, worum es eigentlich gehen sollte. Also dass erstmal ein grundlegendes humanistisches Verständnis existiert, dass bestimmte Menschenrechte nicht verhandelbar sind, dass ganz klar ist, dass eben Milliardäre in dieser Welt nicht existieren dürfen, dass Klimaschutz natürlich betrieben werden muss, wenn wir nicht alle in einer kaputten Erde leben möchten. Das ist ein, sag ich mal, progressiver Grundkonsens, auf den ich mich einigen möchte, und das finde ich auch gut, dass der existiert. Und so auf dieser Basis und auf dieser Faktenbasis, wenn man sie so nennen möchte, kann man ja erstmal operieren. Und das ist ja das, wo ich auch keine Spaltung wünsche. Ich muss jetzt nicht mit anderen Linken diskutieren, ob der Klimawandel wirklich existiert. Sorry, das ist nicht das Thema.
Ja.
Sondern worüber wir wirklich diskutieren müssen und wo bitte eine Uneinigkeit herrschen darf und herrschen soll, ist bei allen Fragen der Folgen, die daraus entstehen, der Konsequenzen, der politischen Maßnahmen, die man ableiten kann. Da wünsche ich mir eine Diskussion. Also der Vorwurf der Spaltung setzt auf einer falschen Ebene an. Also, ne? Weißt du, ich meine?
Ja. Also, ich meine, es würde natürlich, ich würde jetzt nicht irgendwie anders agieren, wenn mir diese Solidarität entgegenschlagen würde im Sinne von, hey,
genau, aber das ist ein wichtiger Punkt,
Leute, hört auf.
Dinge sind.
Genau. ich würde da jetzt nicht unbedingt anders handeln. Es geht mir dann nur ein bisschen darum, dass man quasi jetzt im, sag ich mal, im erweiterten Umfeld von Fun Facts und so weiter, dass man da sich auf eine Solidarität beruft, die immer nur in eine Richtung geht. Also die quasi als eigentlich weaponized wird nach links für an Leute, die weiter links stehen, aber die jetzt keine konsequente, wo keine konsequente Sicht auf die linke Bewegung im Weiteren irgendwie erkennbar wird. Also es ist halt, es geht mir um diese inkonsequente Verwendung von innerlinker Solidarität.
Ja. Yeah.
Und ich muss sagen, dass mich das schon stört. Es ist nicht so, dass ich mir diese Solidarität die letzten 2 Jahre gewünscht hätte oder es mir irgendwie, keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass es was gebracht hätte, ehrlich gesagt. So. Aber diese wirklich unfassbar ekligen Vorwürfe und Beschimpfungen, die man beim Thema Kriegstüchtigkeit bekommt, die ja gehen wahrscheinlich auch nicht spurlos an mir vorüber. So. Und wenn man dann mich quasi jetzt in diesem Kontext noch wieder reinholen will und mir eigentlich eine Solidarität oder von mir eine Solidarität verlangt mit dieser erweiterten Bubble. Ich meine, ich will nicht sagen, dass die irgendwie die Leute von Fun Facts oder die Leute, die da involviert sind oder so, mich in der Vergangenheit angegriffen hätten oder in dem Sinne beschimpft haben, sondern es sind halt irgendwelche Twitter-Accounts oder Instagram-Accounts, die mir in die DMs kacken oder in die Kommentare und so weiter. So. Aber es geht mir um dieses, ja, diese Bubble, die, würde ich sagen, schon ungefähr die gleiche ist. Leute, die glauben, sie sind auf der guten Seite, sie sind Hashtag die Guten, Hashtag wir sind mehr, wir wählen die SPD und wir wählen die Grünen und wir halten uns einfach für ziemlich dufte. So. Und wenn man dann eben diese Solidarität in die eine Richtung verlangt, aber nie in die andere Richtung zeigt oder nie in die gleiche Richtung auch mal zeigt, das finde ich einfach, es hat mich in dem Moment einfach wirklich genervt. So, und ich habe jetzt eben gerade über so ein bisschen, wurde ein bisschen konkreter und habe über so Fridays for Future und so geredet. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Person, mit der ich da in Kontakt hatte, quasi das mit Fridays for Future irgendwie war, so.
Yeah.
Also Luisa Neubauer ist bei Fun Facts dabei. Spoiler, ich habe nicht mit Luisa Neubauer darüber geschrieben, das wollte ich hier vielleicht nochmal anmerken, so. Aber es geht mir einfach darum, dass diese opportunistische Haltung gerade bei diesen Themen von Kriegstüchtigkeit und eben Gaza- oder Palästina-Solidarität in den letzten 2 Jahren so krass präsent war und die Zeit für diese innerlinke Harmonie und Solidarität einfach, also ich will nicht sagen, die ist einfach vorbei, aber die Frage, war jemals Zeit dafür? Ja. Aber ich finde, es ist jetzt einfach so krass aus der Zeit gefallen, das noch irgendwie zu erwarten.
Ich hab einen begrifflichen Vorschlag, der vielleicht nochmal diese Frage nach, wo können wir spalten, wo sollten wir spalten, wo vielleicht auch nicht,
ja,
noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringt. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen politischen Gegnern und politischen Feinden.
Mhm.
Ich finde sowieso diese Gegner-Feind-Unterscheidung gar nicht so schlecht, weil ein Gegner ist erstmal auch ein Kontrahent oder eine Kontrahentin auf Augenhöhe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, natürlich, ich als eine linke Person, also jetzt von mir aus auch die Partei Die Linke ist mir jetzt in diesem Falle egal, wenn ich jetzt bei der Linken bin und Politik mache, dann sind die Grünen ein politischer Gegner. Sie sind aber nicht der politische Feind. Der politische Feind ist die CDU, der politische Erzfeind, also CDU in ihrer jetzigen Verfasstheit, der politische Erzfeind von mir aus ist die AfD. Also da gibt es kein Zusammen. Ja, also bei der CDU könnte man auch sagen, ne, die hat auch das Zeug zum Gegner. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall Leute und Kräfte und Fraktionen, würde ich sagen, würde, mit denen kann man auch mit einem demokratischen Grundverständnis zusammenarbeiten. So, mit der AfD ist es unmöglich. So. Das wäre jetzt sehr parteienpolitisch gedacht, aber das kann man ja auch, finde ich, auf politische Strömungen, die jetzt nicht parteipolitisch angesiedelt sind, auch so sehen. Und vielleicht auch da nochmal diesen Rückgriff zu Sophie Passmann. Ja, Sophie Passmann ist vielleicht jetzt nicht, ist nicht kapitalismuskritisch genug, ist nicht intersektional genug, guckt sich nicht zu sehr an, was in, weiß ich nicht, im panafrikanischen Feminismus passiert oder weiß Gott was, also so White Feminism-mäßig, Choice Feminism, ja, kann man ihr alles vorwerfen. Aber Sophie Passmann ist nicht der politische Feind. Sie kann man kritisieren als politischen Gegner, weil sie nicht weit genug geht, weil sie irgendwie, ne, das kann man alles sagen. Und das ist aber keine, das ist keine Spaltung. Und naja, da brauchen wir auch also keine Spaltung. Das ist einfach nur eine politische Kritik, die auch inhaltlich begründet ist. Na, ob die berechtigt ist oder nicht, wieder eine andere Frage. Und wenn du jetzt die Grünen kritisierst oder die SPD oder die Linken, also die Linke jetzt als Partei, finde ich das völlig legitim. Das ist Business as usual. Hier brauchen wir keine Einheit. Für was denn? Das sind politische Gegner. Es gehört einfach zum normalen demokratischen Miteinander. Demokratie ist ja der Sinn davon, dass man widerstreitende Meinungen hat, weil sie widerstreitend sind. Aber es gibt politische Feinde. So, da gibt es auch keinen Konsens und da muss auch kein Konsens hergestellt werden. Und der ist bei der politischen Funktion der AfD, wo ich einfach keinen, da möchte ich nicht auf sie zugehen. Ich möchte auf die WählerInnen zugehen, weil ich nicht glaube, dass sie alle so politisch verfestigt sind, dass sie aus tiefster Überzeugung die AfD wählen. Ich glaube nicht, dass sie abschätzen können, was die politischen Konsequenzen wären, wenn die AfD an der Macht wäre. Und ich glaube, um sie gilt es zu kämpfen. Aber ja, da möchte ich, die Spaltung zur AfD. Die möchte ich. Die suche ich auch ganz aktiv.
Ja.
Aber die Grünen zu kritisieren, ist doch keine Spaltung. Also, das ist einfach nur politische Gegnerschaft. Ganz normaler Politikbetrieb. Finde ich quatschig. Also, da irgendwas herbeizufantasieren, was eigentlich nur politischen Feinden gilt.
Ja, ich finde halt, also ich finde es halt vor allem irgendwie schade, dass bei Fun Facts einfach Leute mitmachen, die zum Teil wahnsinnig viel Reichweite haben und zum Teil sehr viel Geld haben. Und also wirkliche A-Promis sind, also Caroline Herfurth oder so, die müssen nicht vor Kritik beschützt werden. Die vor allem nicht von irgendwelchen linken Heinis im Internet, die ja, mittel viel Reichweite haben.
Das kommt noch erschwerend hinzu.
So, und ich finde, es ist halt so, ach, keine Ahnung. Das hat mich einfach
enttäuscht.
Genervt. Ich war letzte Woche enttäuscht von Marc-Uwe Kling. Ich bin diese Woche enttäuscht von Mitte-Linksliberalen, die anderen die Spaltung vorwerfen.
Und gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, wir haben fast alle, wenn du jetzt nicht aus dem kommunistischen Elternhaus kommst, eben eine Bewegung gemacht von Linksliberalismus hin zu, wie ich sagen würde, nicht unbedingt Linksradikaleren. Also de facto ist auch Linksradikaler, aber ich meine jetzt zu konsequenteren Formen des Linksseins.
Ja.
So. Also manchmal muss man auch ein bisschen sagen, okay, ne?
Ja.
Dafür gibt es ja dann auch andere Podcasts, andere Formate, die vielleicht bestimmte Inhalte noch weitergreifen, auch durch eine Kritik hindurch und versuchen, das auf ein anderes Level zu bringen. Ich würde an dieser Stelle eigentlich aber gerne noch ganz kurz über die Rheinland-Pfalz-Wahl reden, war ja gestern. Und wenn wir jetzt hier schon von politischer Gegnerschaft reden und Differenzen im demokratischen Parteienspektrum und so weiter, dann komme ich ganz drum herum, weil es ja eigentlich schon ein bisschen witzig. Also wenn so Medien immer versuchen, so eine Landtagswahl als richtig spannend darzustellen und bei der CDU und SPD, die waren bei den Umfragen immer gleich auf und so ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich denke mir so, daran ist exakt gar nichts spannend. Also nichts. Denn gemäß dieser Umfragen, die auch mehr oder weniger das Wahlergebnis jetzt wiedergespiegelt haben, gibt es, wenn du jetzt nicht mit der AfD zu sich zusammensetzen möchtest, nur eine einzige mögliche Koalition. Nämlich die zwischen CDU und SPD. Also den beiden, die beim spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen halt gegeneinander angetreten sind. Das heißt, wir haben eine Wahl mit Parteien, die fast gleich auf sind, die eh zusammen regieren werden, ist nur die Frage, wer macht den Vorsitz. Daran finde ich exakt nichts spannend. Und spannend ist es auch nicht so, wenn man sich halt anschaut, wo die beiden Volksparteien, möchte man sie in Rheinland-Pfalz noch nennen, eigentlich auseinanderliegen. Ich habe mal aus Spaß den Wahl-O-Mat gemacht und dann habe ich gesehen, wo ne Einigkeit auch mit meinen eigenen Überzeugungen da ist, also größte Überzeugung bei mir offensichtlich bei den Linken und CDU und SPD mit dazugenommen. Und dann habe ich geguckt, welche Themen sind bei uns allen denn gleich? Was fordern wir denn alle? Worauf können wir uns denn entgegen allen demokratischen Spaltungsversuche eigentlich einigen? Also, allerwichtigster Punkt, Platz 1, Dorfkneipen stärken. Das geht wirklich über das gesamte Parteienspektrum. Mhm. Dorfkneipen müssen finanziell gestützt werden, auch staatlich von mir aus. Das muss passieren. Interessant fand ich, dass auch die freie Kulturszene eine Förderung erfahren soll. Also da war die CDU auch ganz aktiv mit dabei, weil freie Kulturszene ist jetzt eigentlich der CDU normalerweise nicht so wohlgesonnen. Mhm. Finde ich erstmal einen starken Punkt, dass sie die nicht komplett rasieren wollen. Auch, dass die Klimaneutralität gewahrt werden soll, die Rheinland-Pfalz bis 2030 zu erreichen gedenkt. Auch das ist wichtig. Die Tariflöhne sollen bei öffentlichen Ausschreibungen weiter vorgeschrieben sein. Es soll weiterhin eine Härtefallkommission bei Abschiebungen geben und es soll weiterhin für eine geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an Schulen gesorgt werden. Also da soll drüber im Lehrplan, ja, per Lehrplan aufgeklärt werden. Ich habe jetzt oft weiterhin gesagt, also du siehst, bei den Übereinstimmungen sind wir bei vielen Punkten, die bereits beschlossene Sache sind. Wenn man jetzt guckt, wo SPD und CDU voll auf Linie sind, wo ich und auch die Linke dann deutlich abweicht, ist, dass sie in Rheinland-Pfalz die Atomwaffen in Rammstein-Lagern nicht abschaffen wollen, dass sie eine Videoüberwachung für Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen einführen wollen. Bundeswehr an Schulen, keine Sache. Dazu passt auch, dass militärische Forschung an Universitäten verstärkt werden soll. Sie sind für Sammeleinrichtungen von Asylbewerbern. Sie finden beide richtig, dass man beim Jobcenter Leistungskürzungen bekommen soll, wenn man die Termine öfter versäumt. Und sie sind nicht für eine vollkommene Vergesellschaftung von allen Krankenhäusern. Also darf gerne weiter private Krankenhäuser geben, auch gerne weiter eine entsprechend damit einhergehende Zweiklassenmedizin. Also kurz und gut in allen möglichen Bereichen der polizeilichen Aufrüstung, der militärischen Aufrüstung, dem Abbau von sozialstaatlichen und gesundheitspolitischen Maßnahmen, sind sich diese Parteien auf Landesebene vergleichsweise einig. Und ja, was daran noch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen sein soll, frage ich mich wirklich. Ich meine, es gibt ein paar Unterschiede. Ja, also sowas wie, keine Ahnung, Bürgerräte wählen ab 16, verkaufsoffene Sonntage, das wäre so Thema, im weitesten Sinne Demokratieförderung. Mm. Dann gibt es ein paar Sachen bei Wohnen, ne? Abschaffung der Mietpreisbremse wollen die CDU natürlich, die SPD nicht. Oder die SPD will auch, dass man, wenn Wohnungen ein bisschen leer stehen, dass man die halt entziehen kann, also Mietwohnungen. Und die wollen, und aber dafür will die CDU zum Beispiel die Grunderwerbssteuer senken bei Wohnungskauf, was die SPD nicht möchte. Also da könnte man, wäre ich ja fast mehr auf CDU-Linie. Und dann gibt es ja noch sowas wie, keine Ahnung, Handyverbot an Schulen oder Kosten für Schulessen, soll das übernommen werden oder nicht. Interessanterweise ist da ja die SPD auch dafür, dass die Kosten weiterhin von den Eltern übernommen werden sollen beim Schulessen. Das wollen die halt so mit so Staffelpreisen machen. Ich halte das für ein bisschen bürokratisch, aber gut. Und was ich auch inzwischen klopper fand, dass die CDU getrennten Schulunterricht möchte, wenn die Kinder nicht genug gut genug Deutsch können. Mhm. Finde ich auf lange Sicht gesehen nicht so den besten Take. Mhm. Aber das sind jetzt nicht so unbedingt politische Großmaßnahmen. Also die jetzt wirklich in wirklich gigantischen Sinne das Leben von Menschen irgendwie betreffen. Anders als jetzt irgendwie Jobcenter, Aufrüstung, Bildung. Und ich finde es halt so bitter zu sehen, das ist halt wirklich Landespolitik heute, gell?
Naja, ich meine, was mir dazu einfällt, ist einfach Folgendes. Also, ich habe einfach, weißt du, ich habe keine Lust mehr auf Phrasen, Pseudo-Veränderungen. Und nein, die immer gleichen Stuhlkreise mit denselben Personen, nein, als Antwort. Wenn wir jetzt inhaltlich und personell nichts tiefgreifend verändern, dann war es das mit der SPD. Oder ich fordere personelle Konsequenzen. Wir müssen endlich wieder die arbeitende Mitte erreichen. Ja?
Ich kriege gerade einen Stroke, ey, auf dem Sofa von diesem Hotel. Oh, du hast mir das schon im Vorfeld, diesen Tweet, was es war, geschickt. Kannst du kurz sagen, was der Kontext von dieser unsäglichen, phrasenhaften Worten ist, dass wir jetzt die Phrasen beenden müssen?
Es ist Dario S. Punkt, ein prominentes Juso-Mitglied, der bestürzt darüber ist, wie seine Mutterpartei abschneidet und endlich fordert Schluss mit den Phrasen. Und ich bin einfach so dankbar, dass endlich mal jemand, endlich ein mutiger Nachwuchspolitiker, ja, fordert, dass die Phrasenhaftigkeit aufhört.
Ja. Und dass die personellen Konsequenzen folgen müssen.
Es müssen personelle Konsequenzen folgen. Die Phrasen müssen aufhören und die hart arbeitende Mitte muss endlich wieder angesprochen werden. Ich würde sagen, damit sind wir heute aufrecht.
Ich muss
und
noch kurz,
am Ende.
Kurz noch einen Shoutout geben für die arbeitende Mitte, weil Maurice Höfgen hat in einem kurzen Video dazu echt gekocht. Der hat nämlich einfach auch genau dasselbe gehört, so wir müssen die hart arbeitende Mitte wieder erreichen von der SPD und er hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein und hat dann einfach von allen möglichen Spitzenkandidaten, weiß ich nicht, offiziellen Pressemitteilungen und so weiter von dieser SPD in den letzten 10 Jahren exakt diese Diagnose rausgesucht mit wirklich diesem Wording, wir müssen die hart arbeitende Mitte wieder erreichen. Ich habe mich kaputt gelacht, weil das einfach so peinlich ist. So peinlich. Aber ich wünsche mir natürlich, dass sich die SPD jetzt im Zuge dieser immensen Wahlschlappe in Rheinland-Pfalz, sie haben ja wirklich ewig da regiert, sind jetzt abgelöst worden von der CDU, dass sie jetzt wirklich zusammensetzen und nochmal ganz scharf überlegen, woran das liegen könnte. Kleiner Spoiler. Sie haben die hart arbeitende Mitte nicht erreicht.
Ja, ich wünsche mir tatsächlich keine personellen Veränderungen, weil ich möchte weiterhin, dass der Vizekanzler und Finanzminister
Marc-Uwe Klingbeil.
Marc-Uwe Klingbeil, Lars Reinhold Klingbeil mir auf Instagram folgt. Und wenn er nicht mehr Finanzminister und Vizekanzler wäre, dann könnte ich diese Bragging Rights nicht mehr anmelden. In diesem Sinne, mir bleiben 2 Sachen zu sagen. Erstens, ich freue mich auf das wehrpflichtkritische und kriegstüchtigkeitskritische Video bei Fun Facts. Es kommt sicherlich, wir müssen sicherlich nur noch ein paar Tage warten, bis man sich auch dort gegen die Kriegstüchtigkeit stellt.
Ansonsten, ansonsten erwarte ich personelle Konsequenzen.
Ansonsten erwarte ich personelle Schluss mit der Phrasenhaftigkeit, Marc-Uwe. Und zweitens, dein Buch ist erhältlich.
Mein Buch ist erhältlich.
Brutal fragile Typen von Ole Liebel. Ich habe es vor mir liegen. Wenn diese Aufnahme stoppt, werde ich dich um eine Widmung bitten und dann werde ich es anfangen zu lesen. Und ich freue mich wie ein Schneekönig. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und die Person kannte die Phrase sich wie ein Schneekönig freuen nicht. Und ich war bestürzt.
Das ist wirklich bestürzend. Wir werden uns vielleicht wie Schneekönige freuen. Simon,
so.
Ich liebe es, mit dir zusammen in einem Zimmer zu sitzen und
es
zu quatschen.
So toll. Es ist so toll.
Es ist so viel schöner.
Aber
guck mal, du kannst meinen Fuß streicheln. Und
hört ihr das? Ich streichle gerade seinen Fuß.
Ja, und das ist total schön. Ein bisschen kuscheln und quatschen.
So, du hast einen Fuß, ich habe einen Mund, in diesem Sinne.
Oh Gott, stopp jetzt.
Stopp.
Das wird rausgeschnitten.
Stopp.
Tschüss.
Tschüss.